ARD.
Herzlich willkommen, Kai Schmieding hier. Sie hören spitze Schreie aus dem Nebenzimmer in diesen Tagen, bleiben aber möglicherweise ein bisschen gelassener als normalerweise in diesem Fall. Denn mit hoher Wahrscheinlichkeit hat es nur eine der vielen Begegnungen mit unseren achtbeinigen Mitbewohnern gegeben, wie sie es nun mal im Herbst öfter gibt. Ich nehme dann ein Wasserglas, schiebe einen kleinen Karton drunter und schwupps ist die Spinne nach draußen befördert. Und die großen und kleinen Menschen, die mit mir zusammenleben, die sind besänftigt. Und manchmal tue ich auch nur so, bitte aber nicht weitersagen. Wenn man unserem heutigen Gast zuhört, dann fragt man sich allerdings, warum die Evolution vielen von uns diese große Angst vor Spinnen mitgegeben hat. Denn er sagt, sie sind faszinierende und nützliche Tiere, die unter uns sind, mit uns leben, lange vor uns hier waren, Klimakatastrophen und Massensterben überlebt haben und vermutlich auch noch hier sein werden, wenn wir längst wieder weg sind. Ich begrüße ganz herzlich zugeschaltet aus Magdeburg Jan Mohnhaupt. Auch Ihnen herzlich willkommen. Hallo.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Schönen guten Morgen an alle.
Von Spinnen und Menschen ist der Titel des Buches, Untertitel Eine verwobene Beziehung. Jan Mohnhaupt erzählt darin nicht nur von seiner Vogelspinne Alpha, sondern bringt uns die Gliederfüßler näher, indem er in die Psychologie, die Sprachwissenschaft und die Philosophie mit uns eintaucht. Er nennt die Spinne eine wirkmächtige Akteurin, die Geschichte der Menschen mit beeinflusst, aber als solche bislang weitgehend unbemerkt geblieben ist. Herr Mohnhaupt, wie muss ich mir Ihr Wohnzimmer vorstellen, dass mal eingangs gefragt wird, da immer um die Ecken rumgeputzt, damit die prächtigen Spinnennetzkunstwerke nicht zerstört werden?
Ja, so kann man das sagen. Also was so Spinnweben angeht, da bin ich doch sehr duldsam. Und ja, wenn so ein verlassenes Spinnennetz irgendwo hängt, dann denke ich irgendwann auch, manchmal, das sieht jetzt auch nicht mehr wirklich gut aus. Und dann ist es aber meistens direkt unter der Decke und dann ist es ja auch nicht so einfach, da ranzukommen. Und dann dauert es immer eine Weile, bis ich dann auch wieder dran denke. Ja, also die Spinnen, kann man sagen, haben bei mir zu Hause eigentlich viel Freiraum.
Meine Mutter, Gott hab sie selig, hat damals immer zu mir gesagt, wenn ich wieder eine dicke Spinne im Kinderzimmer gesehen habe, das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, dass du in deinem Zimmer eine geringe Umweltgiftbelastung und Chemikalienausdünstung hast, gutes Raumklima. Wenn ich dem Experten in ihrem Buch glaube, ist dieser Rückschluss meiner Mutter ja nicht unbedingt richtig, oder?
Nee, nicht so ganz. Also natürlich, das mit den Umweltgiften stimmt wahrscheinlich, weil wenn man wirklich dann den ganzen Tag beispielsweise mit irgendwelchen Raumsprays oder irgendwelchen Insektiziden hantieren würde, würden sich auch nicht mehr so viele Spinnen dort aufhalten. Aber in der Regel suchen Spinnen eigentlich eher kühle, feuchte Räume auf. Deswegen findet man sie auch oft im Keller. Also so wie das der Experte, den Sie erwähnen, Peter Jäger, der Arachnologe aus Frankfurt, gesagt hat, wenn man denn gerne im Keller lebt, dann sind Spinnen tatsächlich ein guter Anzeiger für das Raumklima.
Ein guter Indikator. Ja. Sie erzählen im Buch, dass Sie schon mit 8 Jahren wussten, nein, diese heimischen Arten, die sind mir gar nicht genug. Ich brauche eine größere Spinne. Andere Kinder wollen einen Hamster oder ein Kätzchen. Sie wollten eine Vogelspinne mit 8.
Ja, das war irgendwie wirklich so. Also ich kann mich auch noch dunkel dran erinnern. Also ich habe natürlich vorher schon angefangen, mir Spinnen anzuschauen im Garten und im Keller und die teilweise auch einzufangen in Gläsern und eine Zeit lang zu halten und dann wieder freizulassen. Aber irgendwie war es mir damit nicht genug und ich wollte was Größeres, was Exotischeres und die Vogelspinnen waren nun mal die mir größten bekannten Spinnen und das habe ich dann immer meiner Mutter vorgeschlagen und die hat dann einfach nur ganz entspannt dazu gesagt, ja, wenn du die mit 14 noch möchtest, dann kriegst du die, vorher nicht.
Mit 14 haben sie sie auch bekommen. Welche Eigenschaft dieses Tieres hat sie denn dann am meisten emotional berührt? Was berührt einen an so einer Vogelspinne?
Also zum Ersten einmal dieser komplett andere Bewegungsablauf, also wie grazil sich so ein Wesen mit 8 Beinen bewegen kann. Vogelspinnen gerade bewegen sich ja meistens sehr langsam und nur dann, wenn sie wirklich zuschlagen und Beute machen, dann werden sie plötzlich blitzschnell. Aber in der Regel wandern die sehr langsam herum und tasten sich so langsam vorwärts und das ist wie ein wahnsinnig toller Anblick. Und dann natürlich muss man sagen, wenn sie auf Jagd gehen bzw. lauern und Beute machen, das ist immer wieder faszinierend. Das ist beim ersten Mal wahnsinnig beeindruckend und das ist es, auch wenn man es 1000 Mal gesehen hat, immer noch.
Ein bisschen vermenschlichen Sie im Buch ja sogar die Vogelspinne, wenn Sie schreiben, sie ist gesittet. Das beschreiben Sie fast wie so eine ästhetische Sensation.
Ja, das trifft eigentlich auf viele Spinnen zu. Auch die Kreuzspinnen, die wir so aus dem Garten kennen, wenn man sich die genau anschaut, dann ist das wirklich was sehr Langsames und Bedächtiges quasi. Natürlich ist es ein bisschen vermenschlicht am Versuch, auch sozusagen die Welt der Spinnen in die Welt der Menschen hinein zu übersetzen. Man muss das ja immer ein bisschen übertragen. Aber ja, es ist quasi, wenn man es übersetzen will, sieht es sehr gesittet aus. Und dann benutzen die ja noch die Seide, um die Futterbrocken einzuwickeln. ja, das Ganze macht dann schon sehr, sehr geflogenen Eindruck.
Jetzt wird mancher zu Hause schon eine Gänsehaut haben bei diesen Beschreibungen, wenn er das hört. Welche Rolle hat denn Angst bei Ihnen da als Kind gespielt? Oder war das eine Angstlust, dass Sie wussten, dieses Tier kann möglicherweise auch beißen und mir Schmerzen verursachen? War das mit ein Reiz oder hat Angst gar keine Rolle gespielt?
Also da war höchstens Respekt, würde ich sagen. Also richtige Angst nicht. Und ich muss dazu sagen, ich bin bis jetzt auch noch nie von einer Spinne gebissen worden. Also weder von einer Kreuzspinne oder so, noch von einer Vogelspinne, was wirklich dann sehr, sehr schmerzhaft wäre. Aber auch nur das, denn wir übertreiben da ziemlich und glauben immer, dass die Spinnen viel, viel gefährlicher sind, als es tatsächlich der Fall ist. Denn giftig sind sie eigentlich alle, aber das sind Insekten wie Bienen und Wespen ja auch. Und ansonsten sind Spinnen also nicht so wirklich die großen Beißer, dass man sagt, die würden jetzt aggressiv auf Menschen losgehen.
Wie ist das von der Gefährlichkeit her einzuordnen, wenn man jetzt bei Ihrer Vogelspinne bleibt? Ist da der Wespenstich der passende Vergleich oder wo ist die Gefährlichkeit einzuordnen?
Ja, das ist ein ziemlich guter Vergleich. Also ungefähr so wie Wespengift, dann ist es natürlich nur ein Problem, wenn man jetzt eine Allergie gegen Insektengift hat, dann kann es auch für einen da gefährlich werden. Aber es gibt bis zum heutigen Tag keine nachgewiesenen Fälle, wo jemals eine Vogelspinne einen Menschen getötet haben könnte. Und wenn man sich auch die anderen Spinnen anguckt, es gibt ja in der Welt einige durchaus giftigere Spinnen, aber selbst die, also da ist es wirklich sehr, sehr selten. Beispielsweise die brasilianische Wanderspinne, die so als eine der giftigsten gilt, die hat seit Anfang des 20. Jahrhunderts 2 bis 5, man weiß es nicht so genau, 2 bis 5 Todesfälle verursacht. Also das ist quasi nichts, muss man sagen.
Also kann man das so zusammenfassen, das habe ich glaube ich aus Ihrem Buch, die allermeisten Spinnen sind giftig, aber nur wenige können dem Menschen wirklich schaden.
Richtig, ja.
Jetzt finde ich auch interessant, Sie haben die Langsamkeit betont. Ein Teil dieser ästhetischen Wirkung ist ja die Langsamkeit. Über die Vogelspinne lernt man, je wärmer sie hält und je mehr man sie füttert, desto schneller wachsen sie und desto schneller altern sie auch. Wie alt wurde denn Ihre Vogelspinne dann?
Ja, die wurde mehr als 24 Jahre alt. Also bei der Art, also das ist ja sowieso immer so eine Unterscheidung, Weibchen werden deutlich älter als Männchen. Und das war ein Weibchen, das, wo man von der Art eigentlich ausgeht, dass sie so 15 Jahre alt werden. Und die hat sehr lange noch darüber hinaus gelebt, also 24 Jahre. Jetzt ist das mit dem Kälter- und Wärmehalten, das hört sich immer so brisant an, das sind dann wirklich nur wenige Grad. Also die Art hätte man eigentlich so bis 25 bis 27 Grad halten können. Ich habe sie wahrscheinlich bei Zimmertemperatur irgendwas zwischen 20 und 25 gehalten und nicht so viel gefüttert. Ja, das sind also dann so leichte Unterschiede, die schon so viel ausmachen. Das gilt dann aber auch wahrscheinlich nicht für alle Spinnen oder vor allem für alle Vogelspinnen an. Aber bei der war das jedenfalls der Fall. Und das kann man aber schon merken. Also es ist, man kann die auch dann wirklich noch wärmer halten und mehr füttern. Dann gerade wenn das Jungtiere sind, dann sind das so sogenannte Dampfaufzuchten. Dann wachsen die auch sehr, sehr schnell, je nach Art.
Und irgendwann haben Sie gemerkt, das Tier ist altersschwach und dann haben Sie eine schonende Art und Weise gewählt, dem Tier sozusagen zu helfen. Was haben Sie da am Ende dann gemacht?
Ja, ich habe es in den Tiefkühler gelegt, denn das ist tatsächlich die, in Anführungsstrichen, humanste Art, so Gliedertiere einzufrieren, also zu töten. Denn die sind ja Kaltblüter und sie sind angepasst an die Außentemperatur. Und je kälter es wird, desto lethargischer werden sie auch. Und dann ist quasi dieser Moment, wenn die Spinne dann in den Tiefkühler kommt, es wird langsam immer kälter, dann ist das wie so ein Wegdämmern irgendwann. Also quasi so eine langsame Betäubung, die schlummert sozusagen weg, auch wenn wahrscheinlich Schlafen nicht der richtige Ausdruck ist, aber sie sind dann immer nicht mehr sozusagen Herrin ihrer Sinne und irgendwann sind sie einfach erfroren, ohne es zu merken. Und bei ihr war das dann auch der Fall. Dennoch hat das mich mehrere Wochen Überwindung gekostet. Also ich habe sie ja natürlich schon über ungefähr mehrere Monate, fast ein Jahr beobachtet. Man sah wirklich, wie die Kräfte schwinden, wie sie auch immer tattriger wurde. Der Hinterleib war eingefallen, also so richtig klassische Alterserscheinungen. Und dann irgendwann habe ich mich doch dazu durchgerungen, weil man sah, es wurde einfach nur von Tag zu Tag schlimmer und sie hat immer nur noch zitternd auf der Stelle gesessen und wusste auch orientierungsmäßig nicht mehr wirklich, wo sie war.
Jan Mohnhaupt erzählt über seine erste Vogelspinne. Alpha hieß die, glaube ich, ne? Ja,
ja, genau. Ja.
Von Spinnen und Menschen ist der Titel des Buches eine verwobene Beziehung, sage ich nochmal. Wir hören eine erste Hörerfrage.
Die Ursache für die weitverbreitete Abneigung gegen Spinnen soll in der Evolution liegen. Was sagt der Autor?
Was weiß man über die Ursache von Spinnenangst?
Ja, das, also erstmal kurz dazu, ich habe mir ja vorher auch, ich wusste ja, dass die Fragen kommen, ich habe mir so eine Art Fragen-Bingo aufgeschrieben und Fragen notiert, wo ich glaube, dass sie kommen werden. Und das war eine davon. Ich habe schon mal einen Haken gemacht. Also die Angst vor Spinnen, ja, das ist eine Theorie, die auch einige Angstforscher in Deutschland vertreten, dass das evolutionär bedingt ist. Die Theorie dahinter besagt, dass es irgendwann mal in der Erdgeschichte sehr große, mächtige und gefährliche Spinnen gab und die Menschen, die sich davor in Acht genommen haben und weggelaufen sind, haben überlebt und haben das an ihre Nachfahren weitergegeben. Nur wissen wir nichts von diesen Spinnen. Also wir leben eigentlich in den Zeiten der größten Spinnen, nach allem, was wir von Fossilien und so wissen. Und das ist also keine besonders gute Erklärung. Und vor allen Dingen, diese Spinnenangst ist eher in Regionen der Erde verbreitet, wo auch das Christentum sich sehr breit gemacht hat. Mhm. Und daher ist einmal sozusagen diese kulturelle und religiöse Prägung sehr entscheidend. Und was man auch beispielsweise aus Verhaltensforschung bei Schimpansen kennt, die uns ja sehr nahe stehen, dass wenn Schimpansen sich irgendwie verhalten zu einem anderen Tier, also beispielsweise einen Skorpion oder eine Spinne irgendwo sehen und sich dann irgendwie zurückziehen oder plötzlich irgendwie einen Schrei ausstoßen, dann sind junge Schimpansen sofort elektrisiert quasi und wissen sofort, die brauchen dann nicht 10 Wiederholungen, 100 Wiederholungen, sondern die wissen bei dem ersten Mal sofort, okay, das ist eine Gefahr. Das ist quasi sozusagen eine gewisse Preparedness, kann man sagen, also sozusagen, dass man vorbereitet ist, dass, da ist was angelegt, aber das ist nicht von alleine da. Also man braucht quasi schon erstmal irgendwie eine ältere Person oder eine Erziehungsberechtigten im weitesten Sinne, der irgendwie eine Reaktion zeigt und dann wissen Kinder das, also es ist nicht allein mit der Evolution zu erklären.
Ja, also dann wird das kulturell weitergegeben. Es ist ja auch interessant, man könnte ja sagen, naja, die Evolution hat diejenigen begünstigt, die eben besonders ängstlich waren, ne, und die haben dann eher überlebt. Aber da spricht auch ein anderer Fakt aus dem Buch dagegen. Sie schreiben, dass Menschen in anderen Regionen der Erde ja tatsächlich auf potenziell gefährliche Spinnenarten treffen, diese aber teils als Gottheiten verehren oder als Delikatesse verzehren. Also auch deswegen spricht nicht so viel für die Evolution als Erklärung.
Ganz genau. Also es gibt wirklich, wenn man sich die gesamte Menschheitsgeschichte oder die Kulturgeschichte anschaut, dann gibt es viele Regionen mit großen Spinnenmythen. Also sei es jetzt in Indien, sei es in Chile, wo die Spinne quasi als die Urmutter der Webkunst gilt. Ganz spannend auch Westafrika, wo es wirklich sehr ambivalente Spinnenmythen gibt. Also wirklich von Gottheiten, von Mittlerinnen zwischen Himmel und Erde bis zu so Gaunern im Sinne eines Reineke Fuchs. Also sehr weites Feld der Geschichten.
Wir hören eine nächste Frage. Möglicherweise ist das eine Anschlussfrage.
Wie lässt sich die panische Angst vor Spinnen auflösen und auf ein respektvolles Maß der Begegnung zwischen Wildtier und Mensch zurückführen?
Herr Mohnhaupt, was tun gegen Spinnenangst?
Ja, da gibt es eigentlich mehrere Möglichkeiten. Man kann natürlich erstmal anfangen, über Spinnen sich zu informieren. Also sich erstmal die Spinnen, die man direkt im Umfeld trifft, anzuschauen aus sozusagen gewisser Distanz. Und dann kann man erstmal beobachten, auch wie sie sich bewegen. Und dann wird man bald sehen, dass Spinnen auch nicht so wie oft angenommen plötzlich losrasen und haltlos durch die Gegend rennen, sondern eigentlich eher mehr so sich Intervallen fortbewegen und dann immer nur ein Stück laufen und auch bei Hindernissen erstmal abwarten und dann sich das erstmal wieder betastend anschauen sozusagen. Und dann kann man natürlich weitergehen. Es gibt verschiedene Therapien, Konfrontationstherapie, wo man das wirklich geleitet mit so einem Mehrstufensystem geht, auch wieder anschauen, über die Spinne sprechen. Ganz wichtig ist dann auch sozusagen die Spinne zu beschreiben, dass wirklich das Tier sich auch anzugucken und mal so Wertungen wegzulassen wie fett, eklig, gefährlich, haarig oder so, sondern wirklich sich mal auch die Muster anzuschauen, denn die wenigsten Spinnen sind einfach schwarz oder dunkelbraun oder so, sondern wirklich schön gemustert, teilweise bunt. Und dann geht es irgendwann dazu, auch die Spinnen auch anzufassen. Und das ist aber eine Sache, die man immer sehr viel wiederholen muss. Mhm. Und dann gibt es auch noch neuere Studien, beispielsweise von israelischen Universitäten, die haben Versuche gemacht, nämlich mit kurzen Filmsequenzen aus Spider-Man-Filmen und haben festgestellt, dass sich die Angstsymptome um bis zu 20% gesenkt haben.
Tatsächlich, wenn man Spider-Man-Filme guckt, dann geht die Spinnenangst runter, weil ich ein positiveres Bild von dieser Spinnenperson habe.
Vermutlich genau das. Also das ist ja eine der wenigen Filmfiguren, wo wirklich die Spinne und der Mensch irgendwie positiv miteinander verknüpft sind.
Und das andere, wenn Sie sagen Konfrontation, dann wäre möglicherweise ein Tipp, dass man auch im Haus sich bewusst mal so eine Spinne vielleicht unterm Glas fängt und sie sich dann anguckt. Und danach natürlich, wenn man sie beschrieben hat und sich ihr genähert hat, auch wieder freilässt. Wäre das ein konkreter Schritt möglicherweise?
Ja, sicher. Das wäre sicher ein Schritt. Also bei den meisten Leuten liegt ja auch wirklich keine Phobie vor, denn das ist ja meistens selbst diagnostiziert. Dann sagen Leute, ja, ich habe eine Phobie. Wenn sie wirklich eine hätten, dann würden sie wahrscheinlich nicht mehr beim Anblick einer Spinne irgendwie noch in der Lage sein, wirklich klar zu denken und so. Also oftmals ist das ja so ein bisschen kokettieren mit der Angst, weil das ist ja auch eine gesellschaftsfähige Angst. Da sagt ja niemand zu einem, ja, du bist ja überhaupt nicht lebensfähig, sondern da sagt man, ja Gott, Spinnenangst haben wir ja alle irgendwie. Und es ist also oftmals einfach so ein gepflegter Ekel. Und man kann das schon, denke ich, gerade mit Beobachtung kann man da viel machen und man muss sich halt die Zeit dafür nehmen. Aber man mit ein bisschen Geduld findet man auch wirklich viele Spinnen in der Wohnung.
Wir hören eine nächste Frage.
Woher rührt die Angst vor Spinnen hauptsächlich bei Frauen? Ich hole ein Glas und setze sie ins Freie und damit ist der Fall erledigt.
Also die Hörerin betont jetzt die Wahrnehmung, dass besonders Frauen Angst vor Spinnen haben. Ist das überhaupt so oder ist das nur so eine verzerrte Wahrnehmung von uns?
Das ist, also die Zahlen sprechen schon dafür. Allerdings ist das, muss man wahrscheinlich, also das ist wirklich dann ganz klar erzieherisch. Wahrscheinlich werden dann Jungs oftmals noch, selbst heute noch, eher dazu animiert, so draufgängerischer zu sein und sich der Sache zu stellen und auch den, ja, ihnen wird dann weniger zugestanden, sich vor sowas zu scheuen. Und die Frage finde ich deshalb sehr interessant, weil das passt auch ganz gut zu meiner These. Nämlich, ich hatte ja schon vom Christentum als einem Einflussfaktor auf unsere sogenannte Spinnenangst gesprochen. Wenn man sich die Geschichten aus, also die christlich geprägt sind, über Spinnen und Frauen anschaut, dann sieht man dann ganz oft ein Gleichnis quasi, wo man sagt, die aussätzige, die nicht regelkonforme Frau, die nicht in der klassischen Einehe lebt, die ihren eigenen Kopf hat, die eine Karriere anstrebt, die sich vielleicht gegen Obrigkeiten auflehnt oder die auch einfach vielleicht freiliebiger ist und mit mehreren Männern sich vergnügt, die wird dann immer wieder mit der Spinne verglichen und es läuft immer darauf hinaus, dass sie am Ende alleine und einsam zurückbleibt oder halt eben getötet wird. In ganz klassischen christlichen Geschichten ist es dann auch immer die Verbindung Spinne und Teufel und das ist meistens auch immer die weibliche Spinne. Also es ist, es spricht sehr viel dafür, dass es auch so eine Art Drohbild des Patriarchats ist, um Frauen auch irgendwie in den Regeln der Gesellschaft zu halten. Man findet sogar diese These auch bei Simone de Beauvoir. Also wahrscheinlich rührt auch daher eine gewisse stärkere weibliche Angst, in Anführungsstrichen, vor den Spinnen.
Wie hat sich das verändert im Laufe der Jahrhunderte? Ich meine, wenn Sie heute sich die Sprache angucken, wenn da Parallelen zur Spinne oder zum Spinnennetz gesucht werden, ist das meistens auch negativ impliziert?
Ja, das ist leider immer noch oft, also wenn man sich Medienberichte, also auch aus Zeitungsüberschriften so anschaut, dann findet man dann sehr oft so Vergleiche, wenn es um irgendwie Oligarchen in Russland geht oder irgendwelche Spione oder irgendwelche großen Milliardäre, die irgendwie hinter den Kulissen irgendwie die Strippen ziehen, dann wird immer vom Spinnennetz des so und so gesprochen. Und da gibt es oft diese Verbindung. Und dann, ja, da muss man sagen, das ist ja ein sehr schiefes Bild, weil die Spinne, also die meisten Spinnen leben ja für sich solitär in ihrem Netz, wenn sie denn im Netz leben und nicht irgendwie so frei herumlaufen. Und diese ganzen Menschen, die dann zu Macht und Reichtum gekommen sind, haben das ja nicht geschafft, weil sie sich alleine irgendwo hingesetzt haben und irgendwas ausgeheckt haben, sondern weil sie einfach gute Connections hatten zu anderen Leuten und in Beziehungen gearbeitet haben und im Zweifel auch Regeln missachtet haben. Das ist aber ein ganz anderes Netzwerk als das Spinnennetzwerk, denn das Spinnennetz ist ja dann sehr zentriert aufgebaut und hat im Grunde meistens immer nur eine Bewohnerin. Aber das ist auch so ein Punkt, der heute oftmals immer noch wieder genutzt wird.
Hanno Schuh hat uns geschrieben. Er schreibt, warum erzeugen Netzspinnen ihre Netze an Stellen, wo sie praktisch nichts fangen können? Zum Beispiel in einem Klavier, in leeren Schränken und Holzkisten. Verhungern solche Spinnen? Bemerken sie irgendwann, dass man an dieser Stelle nichts fangen kann und versuchen es dann anderswo? Die Frage von Hanno Schuh.
Ja, ich würde da einfach darauf antworten, also die Spinnen wissen schon ganz genau, wo sie ihre Netze zu bauen haben. Und nur weil wir glauben, dass da keine Futtertiere vorbeikommen, heißt das ja nicht, dass es nicht doch so der Fall ist. Also man findet ja wirklich an den absurdesten Stellen Spinnennetze. Also hinter irgendwelchen Bildern, hinterm Schrank, wo wir denken, ja, da kommt ja niemand vorbei. Ja, die einzigen, die nicht vorbeikommen, sind wir zum Putzen. Mhm. Aber ansonsten gibt es schon sehr viele Tiere im Haus, die wir so vielleicht gar nicht bemerken, weil eben die Spinnen da sind und diese dann vertilgen. Also seien es jetzt irgendwelche Fruchtfliegen, irgendwelche Mücken, Silberfischchen, mitunter auch Markellerasseln. Also da sorgen die Spinnen schon sehr für Ordnung, kann man sagen. Und wenn sie dann teilweise sogar im Klavier sitzen, dann wird selbst da ab und zu was vorbeischauen.
Wir hören eine nächste Frage.
Guten Tag. Gibt es unter den gut 50.000 weltweit bekannten Spinnenarten auch solche mit mehr oder weniger als 8 Beine?
8 Beine, ja, mehr oder weniger. Gibt's das? Sind das dann auch Spinnen?
Also wenn eine Spinne weniger als 8 Beine hat, dann hat sie irgendwelche verloren. Also das ist wirklich eine feste Regel, dass Spinnen alle 8 Beine haben. Das ist auch eigentlich die einfachste Unterscheidung, die man machen kann, um sie wirklich von den Insekten abzugrenzen. Weil die haben 6 Beine und Spinnen haben 8. Und das ist auch bei allen dann der Fall.
Das heißt, also die Achtbeinigkeit, viele Leute machen ja den Fehler, also Asche auf unser Haupt. Wir haben auch in unserem Infotext, glaube ich, stehen irgendwie, oder man könnte da eine Gleichsetzung von Spinnen und Insekten reinlesen. Also Spinnen sind keine Insekten und diese Achtbeinigkeit ist tatsächlich auch einer der Unterscheidungsmerkmale.
Ja, genau. Also um es einfach zu machen, ist das sozusagen das Einfachste. Also 8 Beine ist Spinne, 6 Beine ist Insekt. Und bei den Spinnen kommt noch beispielsweise hinzu, dass sie einen zweigeteilten Körper haben, also sozusagen einen Vorder- und einen Hinterkörper. Wenn man sich den so sehr stilisiert anschaut, dann ist es im Grunde eine von oben betrachtet, eine 8. Und ja, etwas wissenschaftlicher, die gehören ja beide, also Spinnen wie Insekten, zu den Arthropoden, zu den Gliederfüßern. Also das ist der Stamm. Und in diesem Stamm gibt es eben diese beiden Klassen. Also es gibt die Klasse der Spinnentiere und die Klasse der Insekten. Und innerhalb der Spinnentiere, da gibt es dann wieder verschiedene Ordnungen. Und die uns jetzt bekannteste Ordnung ist halt eben die Ordnung der Webspinnen. Und zu den Webspinnen, auch wenn man so glaubt, naja, weben ja nicht alle, doch, sie können alle Seide produzieren. Und da wirklich gehört dann die Springspinne dazu und auch die Vogelspinne, also die ganze Bandbreite an Spinnen, die wir so kennen, sind in der Ordnung der Webspinnen vereint.
Das ist ja sehr spannend. Alles, was Sie da beschreiben, das waren ja irgendwann mal Anpassungen ja an eine Umwelt, wenn man das mit der Evolution sieht. Die Urspinne, lese ich bei Ihnen, lebte vor 400 Millionen Jahren. Inwiefern war die denn damals Produkt ihrer Umwelt?
Ja, also die Spinnen sind ja quasi auch in der Zeit entstanden, als so langsam das Leben an Land gekrochen ist und waren in gewisser Weise auch eine Reaktion natürlich auf ihre Beute, also auf Insekten. Und da hat es dann mehrere Wechselwirkungen gegeben. Irgendwann haben sich halt die Insekten in die Luft bewegt, was auch eine Möglichkeit war, um auch ihren Feinden zu entkommen. Und darauf haben dann die Spinnen irgendwann teilweise reagiert, indem sie Netze gebaut haben. Andere hingegen haben wir ganz andere Strategien entwickelt und sind am Boden geblieben, haben angefangen, Fallen zu stellen oder auch wirklich aktiv zu jagen. Also da muss man sagen, gibt es in der Welt der Spinnen wirklich sehr, sehr unterschiedliche Jagdstrategien.
Also dieser Spinnfaden gehört ja zu den Jagdstrategien. Also die Seide, die das Tier hergestellt hat, mit der hat es ein Netz gemacht. Das war aber nicht nur, oder das ist nicht nur zum Insektenfangen, oder das Netz?
Nein, gar nicht. Also das ist nur eine Methode quasi zum Jagen, und aber alle anderen Spinnen auch, die eben keine Fangnetze bauen, benutzen Spinnenseide. Sei es eben, wie vorhin schon kurz erwähnt, zum Verdauen. Also sie wickeln auch dann die Beute, die sie gemacht haben, in Spinnenseide ein, verwerten die dann auch wieder mit. Man weiß nicht genau, woran es liegt. Vermutlich ist es eben, dass sie es auch einfach besser verdauen können dann. Eine andere Methode ist halt eben, dass sie auch ihre Jungen quasi damit schützen. Also die Weibchen bauen ja Eikokons und die werden auch in Spinnenseide eingewickelt. Und manche von denen bauen danach dann beispielsweise sogar richtige, ja, man kann fast sagen, eine Art Kindergarten, also eine Art Zelt. Weil zum Beispiel die Listspinne, die man auch bei uns im Frühjahr oft sieht, im Garten, die baut dann so eine Art, ja, wie so ein bisschen wie so ein Indianerzelt sieht das aus. Und da lebt dann quasi ihre Brut eine Zeit lang noch, so ein paar Tage, bis sie dann sich in alle Winde verteilen.
Was ich auch noch interessant fand in Ihrem Buch, das Netz, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, ist aber auch so eine Art Sinnesorgan für die Spinnen, also ein externes Sinnesorgan. Kann man das so beschreiben?
Ja, man kann das im Grunde ein bisschen wie so eine Satellitenschüssel erklären. Und die Spinnen, also gerade die Netzspinnen, nehmen vor allen Dingen über Schwingungen und Vibrationen ihre Umwelt wahr. Und so ist dann dieses Netz eigentlich quasi ein vergrößertes Organ, mit dem sie ihre Umwelt wahrnehmen. Und da reagieren sie dann eben, wenn es irgendwelche Erschütterungen gibt. Und dann können sie schon ziemlich genau einordnen, wo kommt das gerade her, wie groß ist das? Ist das jetzt eher Beute oder ist das vielleicht irgendwie ein Paarungspartner, der sich da anbahnt? Und das kriegen die schon ganz gut mit. Wobei das auch, also das sind die meisten Spinnen, die das irgendwie so machen, die über ihre Überschwingungen und Erschütterungen ihre Umwelt wahrnehmen. Ein bisschen eine Ausnahme sind da etwa die Springspinnen, die nämlich im Gegensatz zu vielen anderen Spinnen sehr gute Augen haben und eher visuell sich auf die Lauer legen.
Wir hören eine nächste Frage.
Ja, guten Tag. Meine Frage ist die, gerade war davon die Rede, dass Spinnen sehr human getötet werden, indem man sie in den Tiefkühler legt, also sozusagen einfriert. Es gibt eine große Debatte um Sterbehilfe. Meine Frage, ist das oder wäre das auch eine humane Art, um selbst aus dem Leben zu scheiden?
Ja, es ist jetzt nicht sozusagen das Kernelement Ihres Buches, aber haben Sie eine Meinung zu der Frage?
Das, glaube ich, würde ich irgendwelchen Ärzten und Medizinern überlassen. Das übersteigt meine Kenntnis. Also ich weiß, ich will jetzt nicht sagen, es ist ein Versuch wert, keine Ahnung. Ich weiß es wirklich. Also bei den Spinnen ist es halt eben, liegt es daran, weil sie Kaltblüter sind. Wir sind nun mal Warmblüter. Also da müsste man schon, glaube ich, anders vorgehen. Man kennt das ja aus einigen Science-Fiction-Filmen und verschiedenen Theorien, wie man sich einfrieren lassen kann, damit man irgendwann in 100 Jahren wieder aufwachen kann. Mhm. Da funktionieren wir schon sehr, sehr anders als die Spinnen.
Und dass Sie das mit Ihrer Spinne gemacht haben, das ist jetzt nicht so eine Erfindung von Ihnen oder etwas, das nur Sie machen, sondern das macht man auch so. Also das ist auch verbreitet.
Das ist unter Spinnenhaltern, unter Arachnologen und Arachnologinnen ist das so verbreitet. Das ist quasi ja Usus. Man macht das ja nicht irgendwie zum Spaß, sondern wirklich, wenn man quasi weiß, okay, das Tier erholt sich nicht mehr, gibt ja auch teilweise verschiedene Krankheiten, die Spinnen kriegen können, wo man immer, ja, wo es auch schwierig ist, einfach ärztliche Hilfe zu kriegen, weil es gibt im Grunde auch unter Tierärzten ganz, ganz wenige, die eine Expertise für Gliederfüßer haben, weil fast alles, was man mit Gliederfüßern machen kann, ist sie zu töten, weil es gibt vor allem immer nur Insektizide, bei, weiß ich, also irgendwelche Flohmittel und so, bei Hunden und Katzen, und das wirkt ja auch immer nur alles auf Spinnen. Also es gibt in dem Sinne keine Tiermedizin wirklich für Spinnen und so muss man sich dann auch als Halter einfach immer wieder selber helfen, und wenn man dann jemanden sieht, dass es gibt kein Zurück und diese Spinne ist einfach kurz davor zu sterben, dann ist es da, war es für mich dann auch irgendwann klar, es ist jetzt besser, wenn ich sie jetzt einfriere, weil das war wirklich nicht mehr mit anzusehen. Also die war nicht mehr lebensfähig in dem Sinne und war aber immer noch nicht gestorben.
Wir haben vorhin über die Evolution der Spinne gesprochen, da fand ich auch sehr interessant, der Variantenreichtum, mit dem sich auch eine Spinne fortbewegen kann. Sie schreiben, unter Umständen konnte eine Spinne auch fliegen an entlegene Orte.
Ja, das tun sie ja bis heute noch. Also wir sind ja jetzt im sogenannten Altweibersommer. Der heißt ja auch deshalb so, weil es viele junge Spinnen jetzt gerade gibt, die durch die Luft fliegen. Also die setzen sich auf irgendeinen erhöhten Punkt und lassen einen Faden ab. Und der trägt sie dann ein bisschen wie so ein Ballon mit Faden durch die Luft. Und in früherer Zeit hat man halt geglaubt, das sind die silbernen Haare von alten Frauen. Und hat man sich da versucht, ein Bild zu machen. Aber eigentlich sind diese Spinnen das ganze Jahr über unterwegs. Aber nur jetzt, vor allem im Herbst, sind es besonders viele. Mhm. Und so haben Spinnen weltweit, also alle möglichen Orte, erobert. Also beispielsweise auch neu gebildete Inseln, die sich nach Vulkanausbrüchen gebildet haben. Da waren dann die ersten Pioniere, die sich dort angesiedelt haben, irgendwelche Pflanzensamen, Schmetterlinge und oftmals auch Spinnen.
Also Spinnen waren dann die ersten, die sich da im vermeintlich öden Land angesiedelt haben und einen Lebensraum gefunden haben, weil sie eben diese Flugtechnik beherrscht haben. Im Buch ist auch irgendwie von Kitesurfen die Rede, also aus dem Wasser. Ist das eine besondere Variante?
Ja, das ist nochmal etwas Spezielleres. Da hat das hat der Arachnologe Peter Jäger aus Frankfurt beobachtet in Südostasien, wo auf einem Hotelpool sich Spinnen quasi immer mit, also auch den Faden ausgeworfen haben, und aber die halt glücklicherweise so klein und so leicht waren, dass sie auf der Wasseroberfläche stehen konnten, dass sie sozusagen quasi den Wind mitgenommen haben und sich haben wieder von dort forttragen lassen. Was man gut erklären kann damit, weil wenn Spinnen eben um die Welt fliegen, dann landen sie ja meistens wahrscheinlich im Wasser, denn 2/3 Erde sind ja mit Wasser bedeckt. Und von daher kann das eine gute Technik gewesen sein, um sich auch wieder aus dem Wasser zu befreien.
Wir hören dann die nächste Frage.
Ich habe vorgestern die 6. Nosferatu-Spinne eingefangen und habe sie dann auch freigelassen. Eine habe ich allerdings zurückgelassen und habe gedacht, weil die so häufig hier vorkommt, ich wohne in Saarbrücken, und ich müsste die auch Leuten zeigen. Ich bin auf die Straße gegangen, ich habe die Leute angesprochen. Wenige wollten sich die überhaupt nicht ansehen und nichts davon hören. Die meisten waren froh und dankbar, dass ich sie über die Spinne aufgeklärt habe. Jetzt frage ich mich, diese Nosferatu-Spinne ist ja auch giftig, wie fast alle Spinnen. Und was kann man tun? Man sagt, bei Erwachsenen sei sie nicht gefährlich. Wie ist es aber bei Kindern? Kindern, bei Kranken und bei solchen, die unter Allergien leiden, auch wie ich zum Beispiel, weil diese Spinne ja beißt und dieser Biss ist relativ schmerzhaft.
Ja, die Nosferatu-Spinne. Wie ist da die Gefährlichkeit?
Ja, ich habe gewartet auf diese Frage. Endlich
haben Sie wieder ein Kreuz gemacht?
Ich mache jetzt wieder ein Kreuz. Ja, die Nosferatu-Spinne ist in aller Munde, möchte ich ja fast sagen im Moment. Wobei, wenn man dann auch mal den seriösen Arachnologinnen und Arachnologen zuhört, sie ist giftig, wie die Dame schon richtig gesagt hat, wie im Grunde alle Spinnen. Aber das Gift ist jetzt nicht wirklich so gefährlich, wie es gemacht wird. Mir ist jetzt auch nicht bekannt, dass jetzt auch Kinder und Kranke so gefährdet sind. Das mag bei anderen Spinnen der Fall sein, aber und dazu kommt noch, dass so eine Spinne einen beißt, ist sehr, sehr selten, weil die nie in dem Sinne nicht aggressiv auf Menschen losgehen. Also dann muss man sich teilweise schon anstrengen. Und sie ist immer häufiger. Sie ist jetzt mittlerweile in Deutschland auch angekommen und auch weit verbreitet, wird in den Medien leider übermäßig hervorgeholt immer wieder. Mhm. Also man muss sich keine Angst machen jetzt vor der Nosferatu-Spinne. Deutlich gefährlicher ist es wirklich. Ich lebe auch mit dem Hund zusammen, sind beispielsweise Hundebisse, weil da kriegt man ruckzuck eine Blutvergiftung.
Ja.
Wir leben mit deutlich gefährlicheren Tieren sehr enger zusammen.
Dennoch ist der Hinweis der Hörerin richtig, weil gerade wenn man den Vergleich Wespe vielleicht zieht, auch eine Wespe kann ja für Menschen sehr, sehr gefährlich sein, ne? die entsprechende Allergie haben. Ne? Also das gilt dann für Spinnen dann möglicherweise auch, die einbeißen.
Ja, also gerade ganz klar, wenn man Wespenstiche natürlich, wenn man dagegen allergisch ist, ist das natürlich eine Gefahr, aber wenn man sich nochmal die Verhältnisse anschaut, also ich habe ja vorhin schon erwähnt, die brasilianische Wanderspinne, die wirklich sehr giftig ist, die ist deutlich giftiger als eine Wespe, die hat seit 1903 zwei bis fünf Menschen getötet und allein an Bienen- und Wespenstichen in Deutschland sterben jährlich 20 bis 25 Menschen. Also die Verhältnismäßigkeit ist deutlich größer und dass man mal so eine Wespe im Sommer vielleicht auch mal verschluckt, weil man nicht aufgepasst hat, wer da ins Glas geflogen ist, ist ja auch gegeben. Also
eben, ja.
Das ist immer noch, die Verhältnismäßigkeit ist eine ganz andere.
Die Nosferatu-Spinne zeigt aber ja noch was anderes. Sie kommt vom Mittelmeer, sie mag es gerne warm und trocken, fühlt sich also mutmaßlich im Haus auch sehr wohl, ist inzwischen auch bei uns verbreitet. Daran kann man auch ablesen, welche Wirkung der Klimawandel auch auf die Ausbreitung von Spinnen hat?
Ja, durchaus. Der wirkt sich sehr unterschiedlich aus. Klimawandel ist ja auch immer so ein bisschen verbunden mit der Frage nach dem Artensterben. Und da ist es bei den Spinnen auch nicht so ganz einfach zu beantworten. Es gibt durchaus Spinnen, die vom Klimawandel profitieren, weil sie eben wie Nosferatu-Spinne und übrigens auch die Schwarze Witwe weiter nach Norden vordringen. Andererseits gibt es auch Spinnen, die beispielsweise auf Grönland, die größer werden und wo sich dann dadurch auch irgendwie das Nahrungsspektrum verändert. Da hat es eine Forschung zugegeben und da kam dann bei heraus sogar, dass das aber sogar in gewisser Weise im Kleinen den Klimawandel ein bisschen stoppen kann, weil diese Spinnen auf Grönland Springschwänze fressen. Das sind diese kleinen auch Gliedertiere, die wir aus der Blumenerde kennen. Aber wenn die etwas zu feucht ist, dann hüpfen da immer diese weißen Tiere herum. Und die fressen eigentlich diese Springschwänze und die Springschwänze fressen Flechten und Pilze im Boden. Und durch den Klimawandel sind diese Spinnen größer geworden, haben aber nicht mehr so viele Springschwänze gefressen. Und so konnten die Springschwänze dafür sorgen, dass sich der Klima etwas verlangsamt hat, weil es irgendwie weniger, weil nicht zugenommen hat. Und andererseits muss man sagen, Artensterben, das, was man vom Insektensterben kennt, ist auch für viele Spinnen ein Problem. Also wenn man sich die roten Listen in Deutschland anguckt, da tauchen auch immer mehr Spinnen auf. Also es gibt solche und solche bei den Spinnen, was den Klimawandel angeht.
Ja, und dann die nächste Frage.
Ja, guten Morgen. Hier ist Frau Sigrid Lersch aus Neunkirchen. Ich weiß, ich habe irgendwas gehört, ob das stimmt, dass viele Spinnen sterben müssen, damit Seide produziert wird. Und das finde ich nicht mehr schön.
Darüber schreiben Sie im Buch auch. Ja,
ja,
über diesen begehrten Stoff. Ja.
Spannende Frage, ganz genau. Müssen Sie eigentlich nicht. Die Seidenraupen, die immer noch hauptsächlich verantwortlich sind für unsere Seide, die müssen sterben, weil die verpuppen sich ja. Und dann werden die Puppen quasi gesiedet und der sich dann lösende Faden, daraus wird dann Seide gemacht. Bei den Spinnen ist es ein bisschen anders. Die Geschichte der Seidengewinnung aus Spinnen ist auch schon sehr, sehr lang und man muss insgesamt sagen, nicht sehr erfolgreich. In Europa hat man lange Zeit einfach nicht genug Spinnen gehabt, die groß genug sind. Also mit Kreuzspinnen kann man das durchaus machen, aber die produzieren nicht genug und nicht genug starke Seide. Man ist dann irgendwann übergegangen, auf die tropischen Seidenspinnen überzugehen, die teilweise Netze von 1 bis 2 Metern Durchmesser spannen und die sind in der Regel quasi, kann man sozusagen einspannen. Da gibt es so spezielle Geräte, die sind schon vor Jahrhunderten entwickelt worden. Da werden die dann sozusagen gemolken und dann wird das.
Das kann man sich gar nicht vorstellen. Die Spinne wird in ein Gerät gesetzt und wird dann gemolken.
Ja, das sieht in der Theorie so ein bisschen aus wie ein großer Setzkasten. Und in jedem Fach ist dann eine Spinne und die wird quasi an so einer Korkhalterung festgemacht und über eine Spule wird dann quasi der Faden aufgezogen und meistens, ja, man animiert irgendwie die Spinne dazu, dass sie anfängt zu spinnen, beispielsweise indem man Futtertiere ihr vors Gesicht sozusagen hält, also und dann fängt sie an zu spinnen und dieser Faden wird aufgenommen und diese vielen zusammenlaufenden Fäden werden wieder aufgedreht und man braucht sehr, sehr viele Spinnen dafür. Man kann die natürlich auch nicht ohne Ende melken, man muss die dann zwischendurch auch mal wieder sich erholen lassen, aber es ist möglich, es hat auch schon ganze Textilien gegeben, schon Anfang des 20. Jahrhunderts ist ein Baldachin aus Spinnenseide gemacht worden, vor wenigen Jahren haben ein US-Amerikaner und ein Brite, also ein Designer und ein Textilexperte zusammen ein großes Unternehmen gestartet und haben mit vielen Mitarbeitern und auch noch vielen Hunderttausende von Spinnen quasi ein Cape und ein Schal gewoben und das Tolle daran, weil das ist von diesen tropischen Seidenspinnen, die produzieren quasi goldene Seide, also das muss man nicht mehr einfärben. Hm. Wenn man das fertig sieht, das ist wirklich, man denkt, das ist irgendwie, hat jemand noch vergoldet. Nein, das ist einfach nur die Seide der Spinnen. Sehr reißfest, allerdings hat allein die Herstellung dieser Textilien irgendwie 400.000 Euro gekostet. Also es ist unverhältnismäßig, es hat Jahre gedauert. Hm. Die Spinnen müssen nicht sterben, aber es ist einfach nicht Kosten-Nutzen rechnend.
Und dieser Stoff ist aber ja offenbar sehr begehrt. Ich lerne bei Ihnen, das US-Militär versucht seit langem, schusssichere Westen aus künstlicher Spinnenseide herzustellen, bislang ohne Erfolg. Und eines Tages könnte man daraus auch künstliche Herzklappen, Sehnen und Bänder für Verbände und schwere Verbrennungen herstellen lassen. Also dieser Stoff scheint etwas zu haben, was kein künstlicher Stoff hat? Oder ist es einfach eine Frage auch der Verträglichkeit oder warum ist der so attraktiv?
Es ist beides zusammen. Also es ist einmal sehr gut verträglich, deswegen wird er so gerne in der Medizin eingesetzt. Er ist quasi ein bisschen sauer, also hat einen pH-Wert von 4 und ist dazu noch salzig. Ist aber ein Eiweiß, also es sind ganz viele Eigenschaften. Ein Eiweiß, das nicht anfängt zu schimmeln, was ja eigentlich sonst in unserem Umfeld nicht vorkommt. Und so kann man ihn sehr gut nutzen und er wird zudem vom Körper quasi hinterher wieder absorbiert. Also er wird dann irgendwie aufgenommen und gut abgebaut, anders als irgendwelche Kunstfäden. Ja, und das ist deswegen also ja bis heute in der Forschung immer wieder benutzt worden und die Forschung geht immer weiter voran. Also es ist jetzt vor kurzem ein Dissertationsprojekt abgeschlossen worden zu Spinnenfäden als eine Art Matrix, auf der man dann wieder Zellen züchten kann. Mhm. Und es gibt auch die Versuche, dass man voneinander getrennte Nervenstränge über Spinnenseide quasi wieder miteinander verbinden kann. Also wenn das irgendwann mal voll entwickelt ist, dann könnte man eventuell auch, theoretisch Querschnittsgelähmte wieder sozusagen gesund machen. Also die Spinnenseide dann sozusagen als Wachstumsgerüst für die Nervenstränge, das ist die Forschung der Zukunft noch und es ist noch nicht so weit, aber es könnte in einigen Jahren oder Jahrzehnten soweit sein.
Und geht zurück in die Antike. Da schreiben Sie, das Spinnennetz wurde da schon zur Wundheilung gegen Fieber und Malaria verwendet und auch Hildegard von Bingen hat die Wirkung, die lindernde Wirkung bei Geschwüren erwähnt. Ne? Also man weiß das schon sehr lange.
Man weiß das schon sehr lange. Also es wurde dann auch immer wieder, um Wunden zu stillen, einfach eingesetzt, weil es eben das gut bindet und auch die Blutgerinnung da etwas stoppt und eben, weil es quasi aseptisch ist. Also es ist nicht, dass es bringt keine Verunreinigung in die Wunde und das ist natürlich ein großer Vorteil.
Wir hören eine nächste Frage.
Es gibt in der Tat hochgiftige Spinnen, die mit der Giftigkeit mit Klapperschlangen zu vergleichen sind. Zum Beispiel die australische Trichternetzspinne. Da wird davor gewarnt, wenn es Hochwasser gibt und die in die Wohnungen kommen. Oder warum werden Supermärkte evakuiert, wenn aus der Bananenkiste eine Bananenspringspinne rauskommt? Also das wird ja nicht für umsonst gemacht. Also die ist auch hochgiftig. Also es gibt in der Tat sehr giftige Spinnen. Und deswegen ist auch diese Arachnophobie bei Menschen da. Und andere Spinnen, die nicht giftig sind, das ist von der Evolution, sehe wie ein giftiges Tier aus, dann wirst du nicht gefressen.
Herr Mohnhaupt, gehen Sie da mit?
Nein. Also es sind ja viele Sachen jetzt, viele Sachen miteinander verbunden. Also ich überlege mal, wo ich anfange. Also am Anfang, die Sydney-Trichternetzspinne, die ist in der Tat sehr giftig. Das perfide, in Anführungsstrichen, daran ist natürlich auch, wie der Name schon sagt, sie lebt in den Vororten von Sydney. Und das wäre jetzt kein Problem, wenn es die Weibchen wären, die das Problem sind. Die Weibchen leben nämlich in ihren tiefen Höhlen und warten dort auf Beute und auf Männchen. Aber die Männchen wandern herum, wie das bei Spinnen so üblich ist, auf Brautschau. Und die Männchen sind bei denen deutlich giftiger. Und dadurch ist natürlich potenzielle Gefahr, dass sie auch Menschen begegnen und auch in Behausungen kommen. Ich habe das auch vorher extra nochmal nachgeguckt, weil ich mir dachte, dass da zu Fragen kommen. Da hat es wirklich seit Jahrzehnten, wie auch bei den schwarzen Witwen, keine Todesfälle mehr gegeben. Also in Australien, wo sowieso mit die giftigsten Tiere dieser Welt leben, da ist man da medizinisch und infrastrukturell sehr gut vorbereitet und wie gesagt, in den letzten Jahrzehnten keine Todesfälle mehr bekannt. Also die können das damit der Gefahr sehr gut umgehen. Und dann die Geschichte mit den Spinnen in der Bananenkiste. Ja, das ist auch Teil dieser vielen Urban Legends. Natürlich tauchen da immer mal wieder Spinnen auf. Jetzt ist vorhin wurde der Name gesagt, Bananenspringspinne, die ist mir jetzt neu. Also von Springspinnen weiß ich da nichts. Es gibt diesen Trivialnamen Bananenspinne. Das ist jetzt, da muss man dann immer quasi, wie er sich die Spinne genau angucken, nach dem wissenschaftlichen Namen, was haben wir denn hier? Da werden gerne mal Krabbenspinnen, die harmlos sind, eingeschleppt. Und es gibt allerdings auch die sogenannte Bananenspinne, auch brasilianische Wanderspinne, von der ich auch schon berichtet hatte. Die ist aber in den Regeln nicht in der Kiste, auch wenn die für Laien erstmal auf den ersten Blick recht ähnlich sehen. Aber wir kriegen dann die wenigsten Bananen aus der Region, aus der die brasilianische Wanderspinne kommt. Und es sind in der Regel harmlose Krabbenspinnen, manchmal auch eine Vogelspinne, die aber im Zweifel betäubt sind, weil man die vorher die Bananen irgendwie behandelt hat, sei es irgendwie mit Stickstoff oder so, oder weil es eben viel zu kalt war im Frachter. Also die Supermärkte werden evakuiert, nicht weil es einen Grund gibt, sondern einfach, weil die Leute panisch sind, keine Ahnung haben.
Und aus meiner Wahrnehmung ist das auch teilweise so ein fast eher ein journalistisches Phänomen, glaube ich, weil man liest diese Geschichten immer in der Zeit, die wir normalerweise Sommerloch nennen. Da gibt es dann wieder die Bananenkistengeschichte. Vielleicht unterschätze ich das aber auch. Also das ist so meine Wahrnehmung.
Ja, das Gefühl habe ich auch. Und eine weitere Sommerloch-Geschichte war ja jetzt auch in diesem Sommer, da gab es ja die Geschichte von der braunen Violinspinne in Italien, wo ein Mann gestorben sein soll. Wo mir aber alle auch ein bisschen die weiteren Informationen fehlen. Also in welchem körperlichen Zustand war der? Hat er bei 40 Grad im Schatten Tennis gespielt? Also da gibt's ja viele sozusagen noch andere Indikatoren, die auch das beeinflusst haben können. Das ist, wie gesagt, nochmal, also die Gefahr an einer Spinne zu sterben, an einem Spinnenbiss ist so unfassbar gering, gerade in unseren Breiten, auch mit allen möglichen Spinnen, die weiter nach Norden vorrücken, da ist es wahrscheinlicher, dass man vom Blitz getroffen wird.
Sie haben die Violine erwähnt und wir haben, also die Violinspinne, und das brachte mich jetzt nochmal zu den faszinierenden Anwendungsmöglichkeiten von Seide. Für Freunde klassischer Musik ist ja auch interessant, es gab auch Versuche, schreiben Sie im Buch, aus Seidenfäden, aus Spinnenseiden, Saiten für Violinen zu entwickeln.
Ja, das hat ein japanischer Wissenschaftler versucht und auch geschafft. Und es soll wohl ganz besonders tolle Klänge hervorgebracht haben. Es liegt ein bisschen an der Struktur der Saitenfäden und so, wie sie dann verwoben worden sind. Also er hat ja mehrere Fäden dann zu Strängen und dann zu Saiten zusammengedreht. Und das macht schon Sinn, wenn man sich anguckt, dass ja auch das Netz eigentlich so ein Klangkörper ist. Also für die Spinne so eine Art Parabolantenne oder Satellitenschüssel, mit der sie ihre Umwelt wahrnimmt und über die sie vor allen Dingen Schwingungen wahrnimmt. Aber ist auch da, denke ich, wieder eine Frage der Kosten und des Aufwands, weil auch dafür braucht man wieder unfassbar viele Spinnen, die dann
in Melkmaschinen gesteckt werden müssen, möglicherweise. Claudia Schneebauer fragt zu diesen Netzen. Was lernen wir physikalisch von Spinnen? Zum Beispiel Netze, schreibt sie, sind ja faszinierend, harmonisch und symmetrisch. Die Qualität der Fäden wird gewiss auch erforscht sein. Sie erwähnen das Thema Energie. Welche Bereiche geben uns Impulse? Fragt Claudia Schneebauer.
Ja, also was ich hatte vorhin auch schon davon gesprochen, dass die Spinnfäden wirklich tolle Eigenschaften haben. Da ist zum einen, also wenn man sie vergleicht mit anderen Stoffen, mit teilweise mit Kunstfasern wie Kevlar oder so oder mit Gummi, dann gibt es immer einzelne Aspekte, wo diese Kunstfasern die Spinnenseide weit übertreffen. Also sei es Reißfestigkeit, sei es Zugkraft oder so. Aber all diese Stoffe haben irgendeinen großen Nachteil, dass sie irgendwie nicht dehnbar sind oder dass sie ja eben nur einen Aspekt besonders gut können. Und bei der Spinnenseide, das ist so ein Allround-Produkt. Also das ist in allem sehr gut, nicht in allen Kriterien sozusagen die Nummer eins, aber verbindet eigentlich alles und hat wenig Schwachstellen und ist eben dann natürlich noch ein natürliches Produkt, das eben aseptisch ist und auch in der Medizin angesetzt werden kann. Die Spinnennetze, jetzt speziell die Radnetze angesprochen, diese haben natürlich diese Geometrie. Es gibt auch viele andere Netze, die sehen dann sehr durcheinander aus. Also wenn man sich zum Beispiel die Hauswinkelspinnen anschaut mit ihren Netzen oder auch die Zitterspinnen, diese dünnen Spinnen, die wir oft in der Wohnung unter der Decke haben, die zittern, wenn man sie anpustet, deswegen heißen sie so. Die haben jetzt nicht so schön geordnete oder für unser Auge schöne Netze. Aber diese Geometrie, das ist schon sehr auffällig. Da haben sich auch viele Forscher und viele Wissenschaftler in der Menschheitsgeschichte schon mit befasst und auch einfach staunend davor gestanden, wie kann das sein, dass diese Spinne einfach eine Idee von Geometrie hat, wo sie das doch irgendwie nie gelernt hat.
Ist das eine Parallele zu Bienen zum Beispiel? Also denen unterstellt man ja auch eine Form von Intelligenz, dass sie also einen eingebauten Plan offenbar haben, der sie diese wunderbaren Behausungen bauen lässt, ohne Bauplan. Der muss ja irgendwie dann vorhanden sein. Ist das bei Spinnen möglicherweise ähnlich?
Wahrscheinlich ist es ähnlich. Also gerade wenn man die Intelligenz anspricht, dann ist es, ja, wurde lange Zeit geglaubt, dass Spinnen eigentlich wirklich reine Instinkttiere sind und überhaupt nicht intelligent. Bei dem Netz kann man jetzt sagen, okay, das ist, hat sich in der Evolution so entwickelt. Mittlerweile weiß man aber auch über andere Spinnen, speziell die Springspinnen, dass sie doch viele Eigenschaften haben, die einen völlig verblüffen, wenn man sich anguckt, dass das Spinnen ja in dem Sinne kein vergleichbares Gehirn haben wie Säugetiere, also wie Menschen und andere Säugetiere. Und trotzdem so Zeichen von hoher Intelligenz aufweisen. Also Springspinnen gehen taktisch vor, sie können sich Beute richtig ausschauen, sie können einen Umweg gehen, wenn sie sehen, dass der besser ist. Sie beobachten ihre Beute ganz genau und können entscheiden, ob es besser ist, von hinten oder von vorne anzugreifen. Und es gibt mittlerweile sogar Studien, die nahelegen oder Anzeichen bringen, dass Springspinnen sogar träumen. Also das sind natürlich...
Wie hat man das denn festgestellt?
Da hat man sehr junge Springspinnen beobachtet, weil die gerade junge Gliederfüßer, ist bei verschiedenen Arten so, die haben dann oftmals noch einen leicht transparenten Panzer. Und da kann man dann teilweise auch mit Beleuchtung genau gucken, was im Körper geschieht. Also man muss die dann nicht aufschneiden oder so. Und die haben sich des Nachts an Fäden aufgehängt quasi und hingen dann in der Luft und haben aber angefangen mit ihren Beinen zu zucken und teilweise auch ihre Sehkanäle.
Also wie das der Hund auch manchmal macht zum Beispiel, ne, im Schlaf.
Ganz genau. Und dazu haben sie die Sehkanäle im Vorderkörper geschwenkt und die Frequenz und die Intervalle, die man da messen konnte, die waren sehr identisch mit den Intervallen, die man auch aus den REM-Phasen bei Ratten und Mäusen kennt. Also es spricht viel dafür, dass auch einige Spinnen träumen können.
Spinnen können träumen. Wie schön. Jan Mohnhaupt ist heute unser Gast. Ich sage nochmal den Titel des Buches: Von Spinnen und Menschen, eine verwobene Beziehung. Ich muss noch auf ein kurioses Kapitel zu sprechen kommen. Der Sex der Spinnen hat die Naturwissenschaftler des 18. Jahrhunderts zutiefst verstört, schreiben sie. Und zwar, als der schwedische Entomologe Carl de Geer beobachtete die Paarung zweier Spinnen und sah mit an, wie das Weibchen das Männchen in ein Netz wickelte und dann verschlang. Welchen Vorteil, welchen Sinn hat diese Praktik?
Also das kommt erstmal nicht so oft vor, wie es von Menschen beobachtet wurde, beziehungsweise wie Menschen glauben, dass es vorkommt. Also beispielsweise auch bei der schwarzen Witwe, die ja den Namen daher auch hat, nur ungefähr in 10% der Fälle. Das Problem ist, dass Menschen halt vor allen Dingen Tiere in Gefangenschaft oder in ihrer Obhut beobachtet haben und in den Terrarien oder Boxen hatten die Männchen vermutlich nicht die Chance, so weit zu fliehen, dass sie sich hätten retten können. Und dann geraten sie über kurz oder lang in die Fänge der Weibchen. Es gibt allerdings auch Arten, wo das quasi automatisch so passiert. Das sind immer nicht viele, wo das Männchen gefressen werden muss. Mhm. Und evolutionär hat das schon einen großen Sinn, denn das Weibchen muss ja danach viel Kraft haben, um Eier zu produzieren. Und wenn sie quasi dann gut genährt ist, produziert sie auch mehr Eier. Und wenn sich so ein Männchen fressen lässt quasi, dann ist die Chance auch höher, dass er sozusagen der Vater ist, weil in der Regel paaren sich Spinnweibchen dann mit mehreren Männchen. Mhm. Und wenn sie dann mal schon quasi gut genährt ist, kann sie ja schon zur Eiablage übergehen.
Mhm. Also in der Evolution ist es wichtiger, dass ich meinen Gencode weitergebe, möglicherweise auch wichtiger, als dass ich nun als einzelnes Lebewesen überlebe.
Ganz genau, ja. Und es geht bei den Spinnen ja teilweise noch weiter. Also manche Arten, da muss ja auch quasi das Weibchen dann dran glauben. Nämlich es gibt da die sogenannte Matrifagie. Das machen verschiedene Spinnenarten, nicht viele, aber einige. Das ist quasi nach dem Schlupf, wenn die Jungen gerade aus dem Kokon hervorgekommen sind, dass das Weibchen sich langsam auflöst und die Jungen quasi über ihre Mutter herfallen, um ihnen quasi den bestmöglichen Start ins Leben zu ermöglichen. Also die Mutter bietet ihnen nochmal sozusagen ihren Körper an. Also gerade jetzt, um auf die christliche Mythologie einzureden, also selbstloser kann eine Mutter ja nicht sein.
Ich finde toll auch die Strategie der bei uns heimischen List- oder Brautgeschenkspinne. Warum heißt die so? Die hat eine besondere Taktik, das Weibchen zu bezirzen.
Ja, ganz genau. Also die hat eine List, also die Männchen wenden eine List an und bringen den Weibchen eine Art Brautgeschenk. Also meistens ist es dann irgendwie eine eingewickelte Fliege, in Seide eingewickelte Fliege oder Heuschrecke oder sonst irgendein Beutetier und bieten das dem Weibchen an. Und das Weibchen fängt dann in der Regel an, das zu fressen. Und in der Zeit können die Männchen das Weibchen begatten. Und es gibt halt dann auch die Männchen, oder viele von denen versuchen natürlich dann ganz effektiv dann dem Weibchen hinterher auch nochmal die Beute wegzunehmen, damit sie auch noch einer anderen anbieten können. Also ich weiß nicht, wie lange das dann funktioniert, dass dann auch die Weibchen dann auch noch erkennen, dass das jetzt ein Geschenk ist. Wenn das dann schon 10 vor ihr durchgenuckelt haben, dann ist die Frage, ob das immer noch ankommt oder ob dann doch vielleicht der Gatte da sozusagen, dass der dann vielleicht doch schmackhafter aussieht.
Dass die Männchen sehr viel kleiner als die Weibchen sind das Einzelfälle oder ist das generell so bei den Spinnen? Hat das auch was mit den Fortpflanzungspraktiken zu tun?
Bei den meisten oder bei sehr vielen ist das so. Es gibt auch Spinnen, wo die Geschlechter ähnlich groß sind, aber bei sehr vielen hat man große Unterschiede. Das ist auch vermutlich einfach durch die Evolution bedingt worden. Also die Weibchen sind größer geworden, weil sie dann mehr Eier produzieren können. Und die Männchen sind kleiner geworden, um mobiler zu sein, um schneller aus den Fängen der Weibchen zu fliehen. Und so hat sich das beides gemeinsam entwickelt. Und dann sehen dann Forscher des 18. Jahrhunderts, dass auf einmal diese Unverhältnismäßigkeit in ihren Augen, die sie aus ihrer patriarchal gesteuerten Welt dann irgendwie eigentlich andersrum kennen, nämlich dass die Männer angeblich die Mächtigen sind und das sogenannte stärkere Geschlecht. Und das hat dann auch in der Wissenschaftsgeschichte immer wieder auch Männer, glaube ich, verunsichert.
Wir hören noch eine Frage.
Spinnen sind nützlich. Wie kommt es, dass man abschätzig sagt, so ein Spinner?
Haben Sie sich das mal gefragt? Ja, warum sagt man das, so ein Spinner?
Ja, das ist lustig, weil das auch in nicht nur in der deutschen Sprache ist, sondern auch im Judentum gibt es, das habe ich auch erst bei der Recherche erfahren, gibt es quasi diese Redewendung bzw. diese Verhaltensweisen, dass man, wenn es irgendwie Streit im Haus gibt, dass man dann in allen Ecken nachschauen muss, ob dort Spinnen sind, weil dann geht man davon aus, dann sorgen die dafür, dass die anderen auch anfangen zu spinnen sozusagen. Und ja, es gibt leider sehr viele von diesen Verbindungen. Man muss allerdings so sagen, dass das Wort Spinne im Deutschen eigentlich von der Technik des Spinnens, also des menschlichen Handwerks abstammt. Also man hat da einfach die Verhältnisse umgedreht. Eigentlich war die Spinne natürlich zuerst da und konnte schon spinnen, bevor Menschen irgendwelche Webstühle erfunden haben. Aber etymologisch ist es dann so, dass erst das Spinnrad und das Spinnen da war und dann kommt daher die Spinne.
Ja.
Mehr kann ich da auch nicht sagen. Das ist erstmal meine Erklärung.
Spinnen, schreiben Sie im Buch, sind sehr wichtig, damit wir als Menschen überhaupt überleben können auf dieser Erde, ähnlich wie die Insekten. Sagen Sie uns zum Schluss noch, warum sollten wir ein anderes Spinnenbild haben? Warum sollten wir auch gucken, dass es den Spinnen gut geht und ähnlich vielleicht wie bei den Bienen, die eine bessere Lobby haben, auch uns für die Spinnen einsetzen?
Ja, da helfen ganz einfache Zahlen. Also alle Spinnen auf dieser Welt vertilgen ungefähr bis zu 800 Millionen Tonnen an Kleintieren jährlich. Also da fällt alles Mögliche drunter, aber eben auch vor allen Dingen Mücken, Fliegen, Blattläuse, also Tiere, die uns in der Landwirtschaft schaden oder uns behelligen oder auch eben Krankheiten übertragen. Also der Klimawandel bringt ja auch immer mehr Fluginsekten zu uns, also Mücken und so, die teilweise auch wirklich schwerwiegende Krankheiten übertragen. Und da sind Spinnen natürlich eine riesengroße Hilfe. Also mit diesen 800 Millionen Tonnen Kleintieren, die sie jährlich jährlich vertilgen sie bis zu mehr, also dem Doppelten, was Menschen überhaupt an Fleisch weltweit fressen. Also es ist eine riesengroße Menge und ohne Spinnen würde das wahrscheinlich ziemlich schlecht für uns aussehen.
Und es würde was Ähnliches helfen, wie bei den Bienen auch hilft. Also dass man schaut, dass es zum Beispiel Wiesen gibt und so, oder was hilft Spinnen besonders?
Ja, ganz eigentlich auch, also wirklich gut strukturierte Kulturräume. Man kann schon im eigenen Garten oder auf dem Balkon schon helfen, indem man, also gerade im Garten, wenn man einfach ab und zu mal im Laubhaufen liegen lässt oder mal ein paar Ecken übrig lässt, die nicht so stark gemäht werden. Und wenn man dann so über so eine, ja, bisschen wildere Wiese geht, dann sieht man auch gerade jetzt in diesen Tagen morgens dann auch schön wirklich diese vom Tau behangenen Netze. Also da ein bisschen Ruhe einkehren lassen, ein bisschen laissez-faire und den Spinnen auch ein bisschen Raum lassen, dann kümmern sie sich schon auch um die ganzen Insekten, die man da gar nicht haben möchte.
Dankeschön, Jan Mohnhaupt. Schöne Grüße nach Magdeburg. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank.
Von Spinnen und Menschen, eine verwobene Beziehung. Karl Hanser Verlag, 256 Seiten, kosten 24 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Sigrid Lerche aus Neunkirchen, an Isolde Vetter aus Karlsruhe und an Bernd Huperich aus Saarbrücken. Kommende Woche ist mein Gast Hasnain Kasim. Sein Buch trägt den Titel Deutschland-Tour, auf der Suche nach dem, was unser Land zusammenhält. Ein politischer Reisebericht. Er ist mit dem Rad quer durch Deutschland gefahren und hat sich gefragt, wann und wie gehören Menschen eigentlich in dieses Land hierhin? Was ist Diversität? Kann man mit Wohlwollen und Zugewandtheit nicht doch mit allen reden und vielleicht sogar sie versöhnen und Gräben überwinden? Soweit die Sendung Fragen an den Autor für heute. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch in der ARD Audiothek. Dort warten viele weitere Folgen auf Sie. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf sr2.de und dort steht auch nochmal, wie Sie sich beteiligen können. Sie können schon im Vorhinein per WhatsApp und E-Mail Fragen schicken. WhatsApp 0681 65 100 und E-Mail-Fragen an den Automat-Bindestrichen dazwischen @sr.de. Auch unter allen, die sich vorab beteiligen, verlosen wir 3 Exemplare des Buches. Und jetzt haben wir noch einen ARD-Audiothek-Podcast-Tipp. Wenn Sie das Thema Klimawandel interessiert, das ja auch bei unserem heutigen Spinnenthema, wie bei allen Tierthemen, eine Rolle spielt, im Podcast Kempferts Klimapodcast geht es um die Frage, schafft der Mensch, schafft die Politik es, das Ruder nochmal rumzureißen und den Klimawandel zu bremsen? Was muss passieren, damit auch unsere Kinder noch in einer Welt leben, wie wir sie kennen? Host Markus Schödel spricht dazu mit der Energie- und Klimaökonomin Claudia Kempfert. Sie ist eine der wichtigsten Stimmen zum Thema Klimawandel in Deutschland. Gemeinsam schauen sie, welche wissenschaftlichen Studien wirklich relevant sind, welche Folgen politische Entscheidungen haben und sie geben auch Tipps, was jeder Einzelne für mehr Nachhaltigkeit tun kann. Hören Sie gerne mal rein, es lohnt sich. Kempferts Klimapodcast in der ARD Audiothek, unser Tipp.